Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Heute mit großer Entourage aus dem wilden Süden Deutschlands.
Hallo. Danke für den netten Empfang.
Ja, das war richtig mit dem wilden Süden. Da bestehen wir nämlich drauf.
Ich stelle mir gerade vor, heute zu viert im Podcast, und zwar Dr. Roland Gauder von Gauder Akustik und sein Mr. Vertrieb Volker Specht ist dabei.
Sehr schön. Aus Renning. Vielen Dank, dass ihr den Weg hier hoch...
Ja, wir haben ein Visum bekommen.
Ja. Die Preußen schießen scharf.
Ja.
Ja, das wussten wir deswegen. Ja. Umso schöner, dass wir heil hier angekommen sind.
Seid ihr eigentlich Preußen hier, oder?
Ja, tatsächlich.
Ja, echt?
Ja. Richtige.
Also hier lernst du. Borussia Koblenz.
Borussia Koblenz, genau. Mit Pickelhaube und Co.
Ja, sehr gut. Da fühlen wir uns ja zu Hause hier.
Sehr schön. Ja, wir haben uns hier getroffen und wollen ein bisschen mehr über euch erfahren. Erzählt doch mal, wie ist es denn mit der Firma Gauder gegangen? Seit wann gibt es die? Was hat euch dazu bewogen?
Nee, das Ganze fing durch ein Missverständnis an, so oft im Leben. Ne? Ja, ich war damals natürlich noch, ich habe noch promoviert in Physik und habe für den Bernd Stark in einem Lautsprecherhandbuch einen Artikel geschrieben über Bandpasslautsprecher. Daraufhin hat sich die Firma Isofon bei mir gemeldet, hat gemeint, sie hätten ein Problem mit einer Hotelanlage in Griechenland, wo in 50 Diskotheken immer der Basslautsprecher ausfällt, weil die Leute immer in den Fuß reinkicken.
Nee. Nein.
Ja, doch wirklich, die Dinger sind dauernd kaputt gegangen, abgeraucht. Ne? Und dann sagte ich, ja, dann machen wir das halt anders, dann machen wir halt einen Bandpasslautsprecher, da kann alles nichts mehr passieren.
Ja, und dann
haben die mir da eben die Aufgabe gestellt, ich habe es gerechnet, habe denen was geschickt, habe nie mehr was gehört von denen. Ne?
Hat das funktioniert?
Oder? Nach einem halben Jahr habe ich dann mal angerufen und sage, ja, was war denn jetzt mit der ganzen Geschichte, mit der Bandpassberechnung? Ja, wir haben das unseren Technikern vorgelegt, die glauben nicht, dass es funktioniert. Ja, es war wirklich so, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr dazu einen Bass gebaut und so ein Gehäuse dazu? Nee, die Techniker haben gesagt, das wäre Quatsch. Solche Parameter hätten sie noch nie gehabt im Leben und Gehäuse, das könnte gar nicht funktionieren. Ne? Aber irgendwann hat sich dann doch einer bei Isofon in Berlin hingesetzt, hat ein Subwoofer-Gehäuse geschustert und so ein Bass zusammengebaut und siehe da, es hat funktioniert. Und dann haben die alle 50 Diskotheken in Griechenland damit ausgerüstet. Die Dinger haben gespielt 20 Jahre lang, ohne dass auch nur ein einziger kaputt gegangen ist.
Sehr stark.
Okay. Ja, dann war ich kurz vor Ende der Promotion, hatte eigentlich schon meinen Job bei Mercedes-Benz. Ne? Mhm. Und dann kam der Anruf aus Berlin, ob ich denn nicht Lust hätte, da so im Lautsprecherbereich so ein bisschen zur Theorie und überhaupt entwickeln.
Cool.
Na gut. Eigentlich hatte ich damit schon geliebäugelt, weil ja, Auto bauen, das können andere besser als ich. Ne? Weil ich bin aus einer Musikerfamilie und mit Physikstudium muss man nicht unbedingt Mercedes-Benz Autos bauen. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja okay, komm, ich probiere es einfach mal.
Ja.
Und dann bin ich 1989 zur Firma Isofon gerutscht.
Ja.
War aber in Stuttgart noch hier in meinem Büro und habe dann mein eigenes Labor gehabt und so weiter. Und dann 1997 habe ich mich dann auch hier in der Gegend von Stuttgart selbstständig gemacht. Isofon als Markenname weitergeführt. Mhm. Aber im Jahr 2012 war es dann so, dass wir keine Chassis mehr von Isofon bezogen haben, weil ich mir dann mittlerweile andere Chassis bauen habe lassen von anderen Herstellern, die besser geeignet waren. Und so entstand dann eben im 1. Januar 2013 die Firma Gauder Akustik. Vor 10 Jahren fast schon. Und dann haben wir wirklich das draufgeschrieben, was schon 20 Jahre drin war, nämlich Gauder Akustik.
Ja.
Und so ist es dann mit Isofon zu Ende gegangen, meine Karriere. Und dann habe ich eben meine Lautsprecher weitergeführt, die ich da schon entwickelt hatte. Und so gibt es dann die Lautsprecher zum Teil mit dem Namen Isofon, zum Teil mit dem Namen Gauder Akustik. Mhm. Und wie gesagt, das war vor 10 Jahren. Und jetzt seit 10 Jahren machen wir ganz konsequent Gauder Akustik nach allen physikalischen Kriterien, die nur möglich sind und keinerlei Zwangsjacken mehr irgendwann.
Aber wann bist du auf die Idee, also wir haben ja auch zu dem Thema schon ein Video gedreht über die Capello-Serie mit dir.
Ja.
Wann bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Diese Besonderheit würde ich ja immer noch vor allen anderen Dingen erstmal nennen, sind deine Weichen.
Ja, ja.
Also wie kamst du generell auf die Idee, so steilflankige Weichen zu bauen? Also wann ist dir das aufgegangen?
Naja gut, es hat sich natürlich im Laufe der Jahre einiges entwickelt. Ich habe ja schon Lautsprecher gebaut, bevor ich bei Isophon angefangen habe. Mhm. Habe schon viel Theorie dazu gemacht gehabt. Und es war von vornherein klar, dass wenn ich ein Schallereignis über zwei verschiedene Chassis wiedergebe, die geometrisch falsch anders angeordnet sind, ja, und die auch geometrisch völlig anders aussehen, ja, mhm, dass das nicht gut sein kann für den Klangeindruck am Ohr, dass zweimal das gleiche Schallereignis zu verschiedenen Zeiten ankommt, mhm, aus unterschiedlichen Richtungen. Da kommt das Ohr durcheinander. Und da war es natürlich klar, dass man versuchen sollte, ein Brickwall-System zu entwickeln. Also wo der eine Lautsprecher hört genau dort, mhm, auf, wo der andere anfängt. Ja. Und man hat überhaupt keinen Überlapp. Mhm. Das wäre natürlich das Ideale. Und dann wäre es ganz klar, da hätte ich immer nur eine Information, eine Phasenlage, eine Amplitude. Damit wäre das Ohr natürlich nicht überlastet, sondern wirklich sehr, sehr gut geeignet dafür, es zu analysieren. Das
ist analog natürlich nicht, ja, zu bauen, ne?
Analog geht es natürlich nicht.
Rechtwinklige Fläche.
Ja, mit einer Spule kriege ich 6 dB Tiefpass und mit einem Kondensator 6 dB Hochpass. Das ist ja nichts, ne? Das ist ja nichts, ja, an Dämpfung. Und deswegen war es von vornherein klar bei mir, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, eine physikalische Möglichkeit, auf analogem Wege möglichst steilflankige Filter zu bauen. Ja. Also keine 6 dB oder 12, sondern mindestens 24 dB pro Oktave. Besser natürlich noch 48 oder 50 oder 60 dB pro Oktave zu machen, dass der Überlapp sehr gering ist. Vor allem natürlich auch dadurch sind die Chassis weniger stark belastet. Die Belastbarkeit geht natürlich dramatisch nach oben, weil die Chassis nur noch das machen, was sie wirklich machen sollen und nicht mehr Bass oder mehr Höhe noch dazu kriegen, was sie gar nicht abstrahlen sollen. Ja, und dadurch geht die Belastbarkeit natürlich dramatisch in die Höhe. Die dynamische Kompression wird geringer. Also die Dinger, die gehen dann halt richtig ab, weil sie einfach nicht dauernd geheizt werden.
Ja.
Und viele Vorteile und so weiter. Also, aber am wichtigsten natürlich da ganz klar die Phasenlage, die Information über die Räumlichkeit in der Musik, über die Attacke in der Musik. Die Impulse werden nicht verschmiert, sondern die kommen ganz trocken, ganz hart an. Wenn der auf die Snare geht, da fliege ich mitsamt Stuhl nach hinten. Und genauso muss es ja auch sein.
Ja,
deswegen, diese Sache war von vornherein klar und da habe ich eben sehr, sehr viele Jahre meines Lebens dazu verbracht, eben so eine Sache auszuhacken, wie ich jetzt habe mit 60 dB pro Oktav Steilheit.
Das ist schon krass, ja.
Das sind wir auch die Einzigen auf der Welt, die das haben. Volker, weißt du noch? Ich wüsste niemanden.
Na, wir sind, denke ich, die Einzigsten, aber vielleicht kennen wir auch nicht alle. Wir sind vielleicht erst 30 Jahre dabei, dann kennt man nicht alle HiFi-Anbieter und man kennt nicht alle, die irgendwie vielleicht Rang und Namen haben. Kleiner Scherz.
Also die kenne ich alle, Volker.
Ich glaube, wir sind die Einzigsten. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ich denke auch. Ja. Auch mit symmetrischen Weichen. Wer kam auf die Idee, eine symmetrische Weiche zu bauen? Außer ein Physiker. Ein normaler Mensch wird sowas nie tun. Aber ein Physiker sagt sofort, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Die Masse, die hängt ja immer an den Chassis dran. Wir müssen die entkoppeln von den Chassis, damit wir eben da keine Einflüsse von der Masse haben.
Ja.
Wir wissen selber, beim Verstärkerbau ist ganz, ganz wichtig, dass die Masseführung richtig ist im Verstärker. Möglichst sternförmige Masse. Und genauso ist bei Lautsprechern auf der Frequenzweiche. Die Masseführung ist ganz elementar. Und wenn jetzt die Chassis auch noch auf der Masse draufhängen, ja, da habe ich natürlich beliebig viele Nebeneffekte, die eigentlich nicht gut sein können. Deswegen wäre es besser, die Chassis symmetrisch zwischen Plus und Minus anzuordnen, dass die wirklich in der Mitte sitzen. Und diese Idee ist außer uns, also ich wüsste jetzt auch nicht, aber es gibt keinen anderen Hersteller, der symmetrische Weichen baut. Ne?
Verrückt.
Ja gut, Peter, man muss immer dazu sagen, ich brauche doppelt so viele Bauteile.
Ja, ja, klar.
Das kostet natürlich mehr. Ne?
Klar, das kostet
und,
mehr.
Und wenn man sagt, naja gut, okay, Hauptsache der Kostenbeitrag ist jetzt nicht so groß, aber bei uns bei Gauda Akustik ist ganz klipp und klar, wenn es noch so viel kostet, spielt keine Rolle, es zählt das klangliche Ergebnis.
Ja.
Wenn das besser ist, kein Thema.
Aber das Coole ist ja trotzdem, dass sich durch die ganzen Serien quasi diese Struktur durchzieht. Also man kriegt ja von der kleinsten jetzt, bist du gesagt, also die Arkona, also von der Serie Arkona an, kriegt man eigentlich den Charakter Roland Gauda schon dahin.
Das ist total wichtig bei uns, wenn ich das vielleicht mal einwerfen darf. Sehr schöne, sehr schöne Flanke,
Peter. Mhm, Vorlage.
Vorlage, genau so heißt es. Ich bin mit Fußball nicht ganz so gut.
Aktuell sowieso.
Was ist Fußball?
Lasst uns weiter über HiFi sprechen.
Komm aus Stuttgart.
Also ruhig, nicht den Finger in die Wunde halten. Also im Endeffekt ist es wirklich so, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass dieser Familiencharakter bei Gauda, wie du richtig sagst, der fängt ganz unten an. Auch der Aufwand fängt ganz unten an. Also wenn du dir die Steilflankigkeit in den Frequenzweichen anschaust, wenn du dir die Symmetrie, was der Roland gerade gesagt hat, symmetrische Frequenzweiche, Stichwort, anschaust, Entschuldigung, all diese Tugenden findest du auch schon in der Arkona-Serie. Und wenn man diese vier Serien, die wir haben, so ein bisschen anschaut, also Arkona, Capello, Berliner und Dark von unten nach oben, dann siehst du, dass diese Art, wie der Lautsprecher gemacht wird, grundsätzlich dieselbe ist. Der Hauptunterschied siehst du, wenn du es von außen betrachtest, was die normale Blickweise ist, die dieser Endkonsument nachher sieht, dass immer mehr Aufwand beim Gehäuse getrieben wird und dass man immer näher dem Gehäuse kommen will, was im Prinzip klanglich überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt, sondern dass du nur die Frequenzweichenschaltung hast und natürlich die Güte der Bauteile, die nimmt schon auch ein bisschen zu.
Ja, klar.
Aber das Entscheidende ist schon, dass diese Grundkonstruktion immer auch die Maxime der Physik hat. Das heißt, bei uns gibt es keine Abstimmung in dem Sinn und keine Philosophie, sondern es gibt immer die Maxime, so nah wie möglich, es passt sehr schön, hier hängt gerade ein Bild von einem Konzertsaal an der Wand, dass man dem Ideal der Live-Aufführung und wie es denn original dann in so einem Konzertsaal, in so einer Konzertatmosphäre klingt, dass man dem so nah wie möglich kommt.
Okay. Also das war tatsächlich auch eine so der Fragen, die ich mir mal überlegt habe. Wie kommt man als, Schreinerei oder angegliederte Schreinerei mit Boxenbau auf die Idee?
oder umgekehrt. Klingt fast schon despektierlich, gell?
Der Satz ist ja noch nicht zu Ende.
Lass es mal entwickeln.
Auf die grandiose Idee, einen Lautsprecher komplett aus Aluminiumrippen zu bauen.
Ja klar, als normaler Mensch kommt man da jetzt nicht unbedingt drauf, aber die Frage war ja schon zweiteilig. Erstmal, wie kommt man drauf, Rippengehäuse zu bauen?
Da sind wir bei Berliner.
Ja, sollen wir die Wahrheit erzählen?
Unbedingt.
Mein Nachbar hat das mal gemacht.
Also, das war vor ein paar Jahren, saßen wir beim Mittagessen zusammen, was wir relativ häufig machen bei uns in der Firma. Und die Lackiererin von mir, die hat mich gefragt, du Roland, was ist denn eigentlich Kybernetik?
Ja.
Und ich sage, Kybernetik ist die Wissenschaft, weil ihre Tochter wollte das studieren. Kybernetik ist die Wissenschaft, wie man eine Maschine so baut, dass sie der Natur nachempfunden ist und die Vorteile der natürlichen Entwicklung schon mit beherbergt. Und sagt sie, ja, das klingt ja schön, aber wenn die Natur Lautsprecher bauen müsste, wie würde die Natur das tun? Ich sage, ja, das ist eine gute Frage. Sage ich immer, das ist eine gute Frage, wenn ich die Antwort nicht weiß. Und dann habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich so wie der menschliche Körper, so ein Brustkorb da mit Rippen da, wo ein Volumen eingeschlossen wird, dann hinten dran die Wirbelsäule als die statische Komponente für die Steifheit und so weiter.
Ja.
Also so würde die Natur einen wohl Lautsprecher bauen, eben wie unseren
Körper
unseren Brustkorb, unsere Lungen etc. Da hat sie mich gesagt, ja Roland, warum machen wir das dann nicht?
Okay.
Das ist die entscheidende Frage, ja. Warum machen wir das nicht?
Ja.
Und dann haben wir es angefangen. Natürlich zunächst mal aus Holzrippen, weil die kann man innen und außen fräsen. Die Form ist also durch diese Rippenstruktur sehr, sehr geschickt zu wählen. Ich kann die Fräse außen und innen machen lassen, was sie will. Die fräst es jahrelang gleich. Ne? Und dann haben wir die Berliner RC7 auf die Füße gestellt, an Rippengehäuse. Und das war... Also es war klanglich ein dramatischer Fortschritt, allein durch das Gehäuse schon.
Okay.
Wir hatten ja am Anfang ja erstmal die gleiche Bestückung drin wie in der Cassiano, damit wir es vergleichen konnten. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, allein durch das Rippengehäuse kriege ich schon so viele Vorteile. Und dann stand natürlich mein alter Traum sofort im Hirn, ja, jetzt können wir doch eigentlich auch aus Aluminium was machen. Weil ich hatte 1995...
Das hast du mal erzählt.
Ja, das war toll. 1,40 Meter hohe Box für Isofon gebaut aus Aluminium.
Ach ja.
Komplett, naja, so Wand links, Wand rechts, vorne, hinten und oben, das verschweißt.
Okay.
Dann Lautsprecher reingeschraubt und dann haben wir sie nachmittags um 3 ausgemacht, damit am Abend um 6 Ruhe war. Ne? Die hat wirklich ewig nachgesprungen und hat geklungen wie eine Glocke. Ja. Es war grausam. Haben wir Unterbodenschutz reingeschmiert, so das, was Lautsprecherentwickler so im Allgemeinen
tun. Bitumen und so Zeug.
Bitumen und so Zeugs. Ne? Und versteigt. Und die hat total verfärbt und hat also einen Eigenklang gehabt. Es war furchtbar. Dann haben wir das Projekt beerdigt. Dann habe ich gesagt, das wird wohl der letzte Aluminiumlautsprecher sein, den ich in meinem Leben gebaut habe. Und daran sieht man schon mal. Auch Physiker können mal falsch liegen. Als ich dann die Rippenidee hatte, dann war klar, jetzt geht's mit Aluminium. Ja. Weil jetzt kann sich der Schall nicht von oben bis unten ausbreiten, sondern wird durch die Zwischenrippen gedämpft. Und die Rippe an sich ist so steif, dass sie keine Energie aufnehmen kann vom Chassis. Mein eins ist klar, wenn ich die Schallwand mitschwingen lasse, dann nimmt die natürlich die gesamte Energie vom Lautsprecherchassis auf und dann wird alles ein bisschen fade, langweilig und leblos, ne? Und die Musik ist ja genau das Gegenteil. Musik sind Impulse, harte Attacke, ne? Da muss ein richtiger Einsatz kommen, so ein Tutti vom Orchester, so richtig, so nicht verwaschen, sondern volle Kanne, ne?
Ja.
Und das haben die Berliners damals schon sehr, sehr gut gekonnt, aber die Darks, deswegen heißen die ja das Dark, weil die schießen wie aus dem Dunkeln heraus, die Dinger, diese Lautsprecher. Ne? Da kommt so ein Schuss auf die Snare, tschoi, da geht's richtig ab, ne?
Ich finde halt witzig, dass eben diese, also wenn ich sage Klangcharakteristik, ne, dass es, also der Weg dahin, okay, Gehäusestabilität ist ein Thema von klein nach groß und der Aufbau ist eigentlich ähnlich, wenn ich die Weichen ansehe, Qualität der Komponenten, klar, Kredenzien, aber das finde ich so spannend, dass es immer darin mündet bei euch und das macht mir so meistens Spaß an den Lautsprechern eigentlich, du kannst sacklaut hören und es fliegen dir oben, ne? Also ich finde, es gibt viele Lautsprecher, wenn du dann irgendwie so im Muster bist, also hörst laut Musik oder willst ein bisschen lauter machen, dann fängt es oben an zu nerven, bis du unten im Bass hast, den du suchst.
Genau. Das liegt aber an den Frequenzweichen, weil die Steilflankigkeit dafür sorgt, dass der Hochtöner entspannt, sehr geringe Verzerrungen nur macht. Ja. Ja klar, wenn er große Auslenkungen machen muss, dann verzerrt er auch schnell. Hm. Und dann wird es lästig. Verzerrungen sind das, was das Ohr hasst. Hm. Wenn aber ein Schallereignis, eine Amplitude voll ohne Verzerrungen kommt, dann kann es auch richtig laut sein. Dann macht einem das gar nichts aus. Das Schlimme ist nur Verzerrungen. Schau mal, so ein kleines Kofferradio, zum Beispiel 1,5 Watt. Dreh das mal drei Viertel auf.
Ja.
Da sagst du, Gott, das macht das Ding leiser. Ja. Ne? Ja. Aber eine gute Hi-Fi-Anlage mit 1000 Watt macht überhaupt nichts aus. Wenn die verzerrungsfrei kommt, dann macht es tierisch Spaß.
Klar, das Aluminiumgehäuse macht noch mal ein bisschen was obendrauf, weil es eben keine Schalldurchlässigkeit hat im Tieftonbereich, was ein Holzgehäuse ja hat.
Stimmt.
Das heißt, du wirst dadurch natürlich noch mal zusätzlich Präzision gewinnen im Grundtonbereich, im Tieftonbereich, im Bassbereich. Dass du dieses, was der Roland vorher gesagt hast, dass du dieses aus dem Nichts, dieses Schlackenlose, diese Impulsfähigkeit, die wird nochmal gesteigert. Aber der Hauptgrund, das muss ich nicht wiederholen, was der Roland gerade gesagt hat, mit der Lautstärke, dass es nicht nervt, der liegt natürlich an der feinen Separation der einzelnen Treiber untereinander durch die Frequenzweiche. Und ja, bei Dark, das sieht man ja auch sehr schön, wenn man diese Familien von unten nach oben nochmal betrachtet, da hast du dann halt wirklich jedes Register gezogen. Mhm. Und wie immer natürlich in der Technik kosten diese letzten paar Prozent, die sind natürlich aufwendig und kosten Geld. Klar.
Ja. Ja, na gut, aber das ist ja nicht nur bei euch so, das ist ja überall.
Ne? Ja, genau. Wie ich sagte, in der Technik, ganz genau.
Sehr schön. Ja, bei euren Serien haben wir gesehen, dass vor allem die Dark-Serie wirklich mittlerweile auf ein großes Lautsprecher-Portfolio zurückgreifen kann. Also da sind wir ja wirklich von kleinsten Kompakten bis fast riesengroßen Lautsprechern dabei.
240.
Das ist immer die Frage, was man als riesengroß bezeichnet.
Genau. Gibt es da Ambitionen? Es gab mal irgendwie so Dark 1000 oder sowas, habe ich mal vor.
Die steht bei uns als Prototyp. Ja. Da muss man aber so zusagen, das ist was völlig Neues. Und das hat noch ein paar andere Gründe, dass wir die noch nicht bringen.
Okay.
Die liegen nicht unbedingt in unserer Hand, sondern das wird auch noch kommen, aber die Dark 1000 wird irgendwann von uns präsentiert werden. Wird was ganz Neues sein vom Lautsprecherbereich. Am Augenblick ist natürlich so, dass wir uns ja auch ein bisschen darauf konzentrieren, dass wir noch die Capello-Serie jetzt in den Markt einführen. Ja. Das ist jetzt für uns eigentlich das ganz, ganz Wichtige, weil Cassiano Vescova gab es jetzt 16 Jahre lang,
Wahnsinn,
wenn man
das
überlegt. Das ist eigentlich viel zu lange.
Das war dann Isophon.
Das hat das bei Isophon angefangen.
Ne? Ja. Die Cassiano, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, Roland, die Cassiano war auch so ein wirklich wichtiger, darf ich sagen, geschichtsträchtiger Lautsprecher, weil das war dem Roland, ich war damals noch nicht mit an Bord, das war dem Roland sein Weg aus Isophon heraus zu Gauda-Akustik. Das heißt, die ersten Cassianos wurden noch als Isophon produziert und waren natürlich auch mit Isophon beschriftet.
Hatten die damals AMT auch für die erste Akrone?
Nein, wir haben immer bei Cassiano und Vescova haben wir immer Keramik und Diamant drin gehabt von Anfang an. Die AMTs, die haben wir nur in der Arkona drin gehabt.
Ja.
Und lag natürlich auch daran, dass wir mit den Arkonas auch ein bisschen preisbewusstere Lautsprecher machen wollten.
Ja.
Letztlich ist es natürlich so, ich hatte das mit einem Redakteur erst vor einem halben Jahr, der hatte zu mir gesagt, sagte Roland, du wolltest eigentlich in deiner Jugend immer Lautsprecher bauen, die sich jeder leisten kann. Ne? Und sage ich, das war nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite war, ich wollte so gut Musik hören wie nur möglich. Und mit den Arkonas haben wir es aber schon geschafft. Ich finde die Arkona eine fantastische Serie.
Super, auf jeden Fall.
Die unglaublich viel Musikfreude und Spaß erleben lässt. Und wir haben natürlich irgendwann gemerkt, der AMT ist halt wie alle AMTs, die Dinger bündeln halt, haben sehr viel Direktschall, haben wenig Rundumstrahlverhalten, also alles, was wir nicht wollen eigentlich. Und wir haben dann eben, es hat wirklich 3 Jahre gedauert, mit der Firma Akkuton zusammen einen Hochtöner zu entwickeln, einen Keramikhochtöner für die Arkonas, den wir da einsetzen konnten. Und jetzt haben wir es nochmal geschafft, mit unserer anderen Hochtöner-Zulieferfirma eine Softdom-Kalette zu bauen, die noch weniger verzerrt, noch geringere Eigenmasse hat, also die noch besser auflöst und die auch in der Arkona drin spielt. Und das fand ich jetzt einen Riesensprung, weil der Volker sagte natürlich zu mir, Roland, die Arkonas gibt es jetzt erst seit kurzem mit Keramik-Hochtöner, jetzt kommst du schon wieder mit was Neuem.
Wir sind ja selber eigentlich beeindruckt gewesen. Es waren dann doch auch wieder schon 3 Jahre.
3 Jahre waren es.
Genau, so kurz ist relativ.
Man hat das ein bisschen vergessen, auch wegen Corona.
Ja, genau.
Und was für uns natürlich immer wichtig war, entschuldige bitte kurz, Roland, wenn ich das einwerfen darf. Die Firma Gauda Akustik hat nun mal als ganz wichtiges Standbein diese Mitnahme des Kunden, die da lautet, um es mal salopp auszudrücken, gibt dem Kunden nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren nicht das Gefühl, er hat, Verzeihung, ich sag's schwäbischer als Klump, sondern er kann diesen bewährten Lautsprecher immer in die neueste Technik versetzen durch ein Update.
Ja.
Entschuldigung, und das war bei uns auch relativ wichtig, dass man gesagt hat, nimm den Kunden bei der Arkona MK2, es gilt übrigens auch für die MK1, dahingehend mit, dass man selbst eine Arkona MK1 für ein überschaubares Aufgeld in eine MK2 SD versetzen kann.
Ja.
Und bei der MK2 zur MK2 SD, also sprich vom Keramikhochtöner zum Softdom-Hochtöner, geht der Austausch des Hochtöners nur durch das Chassis, was entsprechend über Widerstände angepasst wird.
Genau.
Wir haben also uns den Softdom-Hochtöner nicht nur technisch so bauen lassen, wie der Roland das wollte, von den Parametern und von den Eigenschaften, sondern auch von der Empfindlichkeit und allen weiteren Daten, die wichtig sind, dass es austauschbar ist an der Frequenzweiche, dass der Kunde, das passiert ja leider Gottes hin und wieder, der jetzt vielleicht vor 3 oder 4 Monaten Arkona 100 MK2 mit Keramikhochtöner gekauft hat und jetzt wieder zum Fachhandel kommt und jetzt sieht, Mensch, es gibt einen anderen Hochtöner, dass man dem nicht sagen muss, jetzt wahrscheinlich Pech geht.
So Edge-Badge.
Das kann ich gar nicht übersetzen, das versteht auch hier in Koblenz, was das bedeutet. Das war schon ganz wichtig. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das war nicht ganz einfach.
Ja, klar.
Das hat uns viel Hirnschmalz gekostet.
Ja. Das ist natürlich auch Roland Tradition, mehr wie du früher gesagt hast. Wir haben Cassiano und Vescova immer so gebaut, dass die von MK1 auf MK2 hochgekrastelt werden konnten. Und dass jeder Kunde, der mit dem Keramikhochtöner anfängt, auch auf Diamant updaten kann, ohne die Lautsprecherbox ins Werk zurückzubringen.
Das finde ich ja cool, ne? Auch also als
das
Händler.
Ist wirklich, das ist super. Ja,
ja, ja, das sind wir auch die Einzigen, die das machen. Und genau das Gleiche passiert jetzt wieder mit Capello. Wir haben die Standardversion mit dem neuen Aluminium-Hochtöner, der wirklich fantastisch ist, wirklich unglaublich gut. Aber es gibt noch was noch Besseres, das ist der Beryllium-Hochtöner, der neue. Ne? Und jeder Kunde kann anfangen mit Aluminium und dann nach der beliebigen Zeit aufrüsten auf dem Beryllium und er zahlt genau das gleiche wie am ersten Tag.
Ja, das ist halt cool, ne? Das kostet neutral.
Ja, ich will es ja extra, dass die Leute sagen, ich muss nicht gleich den Beryllium kaufen, aber ich hätte ihn natürlich gern.
Ja, ja.
Und dann kommt gar nichts zustande. Nee, man kann anfangen ganz normal standardmäßig mit Aluminium und dann hochrüsten auf dem Beryllium bei den Capellos. Und das haben wir bei den Darks, bei den Berlinas immer schon gehabt. Und ich finde, das ist für mich als Kunde wäre das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, den Lautsprecher zu kaufen, weil dann habe ich wirklich das Gefühl, die Jungs, die wissen, was sie tun.
Genau. Ich finde es auch so sympathisch, dass wir als Händler das selber machen können. Also wir fahren die Tage nach Wuppertal, haben wir noch eben bequatscht, Arkona 100, MK2 und dann den SD-Hochtöner reingesetzt und es sind 2 Lötpunkte, es sind ein paar Schrauben, ein bisschen vorsichtig und alles ist gut und es sitzt parallel zum Chassis halt ein Widerstand, ein Festwiderstand, der das Ganze an die Weiche anpasst und das haben wir ja obenrum auch und das ist auch für uns einfach ein großer Mehrwert, das zu argumentieren, Einfach Nachhaltigkeit.
Schön. Ja, die Nachhaltigkeit ist für mich schon ganz wichtig.
Ja.
Die Leute sollen nicht das Gefühl haben, dass wenn der Lautsprecher 5 Jahre alt ist, die ganze Kiste, wie ich jetzt mal so sage, rausschmeißen müssen, sondern sie können das Gehäuse behalten. Sie kriegen innen drin die neue Technologie reingebaut, sie können die neuen Chassis eingebaut bekommen und dann haben sie eine wunderbare Verbesserung und jeder Kunde, der sagt, der gefällt ihm nicht, der kriegt das Geld zurück und dann bauen wir wieder zurück. Nur Das ist noch nie passiert.
Das ist die Maxime, ne? Dass es besser bringt, wird. Ja.
Es bringt natürlich da und dort auch wiederum ein bisschen mehr Aufwand mit sich, den es aber, wie der Roland gerade völlig richtig gesagt hat, der sich unserer Meinung nach lohnt. Du musst ja praktisch davon ausgehen, logischerweise, dass du diese Öffnung in dem Gehäuse, die muss ja dann immer die gleiche sein.
Ja, genau.
Also gehst du zu deinem Supplier, der den Hochtöner dir liefert, so wie er das möchte, und lieferst dem den Flansch. Den machen wir im Hause, dass die Außenmaße natürlich stimmen, fräsen den, tun den Pulver beschichten und schicken den dann zum jeweiligen Supplier und der baut von hinten dann praktisch den eigentlichen Hochtöner dran. Weil nur dann kannst du ja gewährleisten, dass diese Maße, dass diese Befestigungsplattform, dass die gleiche dass bleibt passt, und dass, dass das wieder austauschbar ist.
Das ist ultra akkurat. Mhm. Ab und zu musst du bei einer Kona schon ziehen, bis du überhaupt rauskriegst einen Hochtöner, weil die sind sowas von
neun Schichten Lack.
Ja, das liegt am Klavierlack. Der Klavierlack ist immer das große Problem.
Muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Das weil es ist Handarbeit und in diese Einfräsung, und da läuft der Klavierlack immer rein und da muss rausgefräst werden. Und wenn man jetzt bei diesem Rausfräsen ein bisschen zu wenig wegnimmt, dann klemmt er etwas.
Ja.
Und wenn man zu viel wegnimmt, dann ist ein kleiner Spalt zwischendrin, was schlechter aussieht noch. Deswegen muss man da manchmal ein bisschen ziehen, aber wir sind stolz darauf, dass wir so einen tollen Klavierlack haben mit so vielen Schichten, dass die Leute diese Box wirklich 30, 40, 50 Jahre lang polieren können. Ja. Die kriegen ja von uns eine Politur und ein Politurtuch mitgeliefert zu jeder Box. Ne?
Ja. Und ohne Wasserwaage.
Ohne Wasserwaage, ja, genau. Und damit die diese Oberfläche wirklich so erhalten können, wie sie ist. Und das ist schon ganz wichtig, weil ein Lautsprecher steht ja auch im Wohnzimmer.
Ja. Also meistens für länger.
Bei den meisten Leuten. Ne?
Das stimmt, ja. Gerade mit der Möglichkeit, immer die Upgrade zu machen. Eine der interessantesten Werkzeuge, finde ich, da könnt ihr vielleicht auch mal ein, zwei Worte zu verlieren, ist eure Audio-CD. Das heißt, ein interessierter Kunde bekommt von euch oder von uns eine Audio-CD zugeschickt. Da sind verschiedene Tracks drauf. Damit rege ich quasi in unterschiedlichen Schwingungen meinen Raum an und kann Raummoden darstellen.
Bass.
Ja gut, wenn du gestattest, Roland, ich sag mal ein paar Sätze so vielleicht eher aus der Praxis. Unser Ansatz ist relativ klar. Unser Ansatz heißt, ich darf es mal in der Art und Weise ausdrücken, bring erstmal den Raum und den Lautsprecher in Ordnung, dann hast du die Basis, um vernünftig Musik zu hören. Mhm. Und wer weiß schon, uns inklusive, an welcher Stelle in einem Raum, auch wenn er akustisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wo klingt denn der Lautsprecher am besten? Mhm. Das ist der Ansatzpunkt für die CD, für euch und natürlich auch für den Endkonsumenten. Mit diesem Tool, mit diesem Arbeitsgerät CD, gibt es übrigens auch als Datei für Leute, die keinen CD-Spieler mehr haben, sondern bloß noch irgendwie einen Streamer. Gibt's also USB,
ja, soll es geben, so Leute.
USB-Stick, ja, habe ich mir auch schon sagen lassen, soll es ja geben. Dass du am besten zu zweit mit einer Hilfskraft, mit dem Partner, wie auch immer, erstmal den richtigen Lautsprecherpunkt im Raum ermitteln kannst. Und das Erstaunliche ist, selbst für, wenn ich da von mir sprechen darf, als Fachmann, der das nicht erst seit gestern macht, dass manchmal 5 Zentimeter im Raum der Lautsprecher vor, rechts, links geschoben eine unglaubliche Veränderung machen, die, nicht ganz unwichtig, ja eigentlich nichts kostet.
Ja, genau.
Das und da wird dann, sonst an anderer Seite, wenn ich das nicht richtig mache, wird da versucht, etwas zu kompensieren übers Umfeld in der Anlage, was sicherlich nicht falsch ist, aber der Fehler wird ja bleiben. Und das Schöne ist, das hat ja nichts mit dem Lautsprecher zu tun. Das hat ja nur was mit der Raumakustik zu tun. Das ist also umsetzbar auf jeden anderen Lautsprecher. Also wenn der Kunde eine Akuna 100 hat und sich 2 Jahre später eine Dark 100 kauft, dann kann er sie genau an die gleiche Stelle stellen.
Ja.
Und es hat auch nichts, es ist nicht zwingend, das ist auch für den Kunden nicht ganz unwichtig, wenn er sich jetzt mit dem Gedanken trägt, einen neuen Lautsprecher zu kaufen. Er muss nicht diesen neuen Lautsprecher zu sich nach Hause tragen, er kann das auch mit seinem alten Lautsprecher machen.
Ja, genau, vor der Bestellung. Wenn ihr dann die Weiche quasi...
Naja, also,
das ist ja dann die Königsdisziplin.
Wir haben jetzt verschiedene Sachen, mit denen wir mit diese CD arbeiten. Also zunächst mal, was der Volker gerade geschildert hat, war das Finden des optimalen Aufstellungspunktes des Lautsprechers im Raum.
Das war ein Punkt.
Das war eins. Dann das nächste, was wir jetzt gerade hier angesprochen hat von dir, ist die Dröhnfrequenz des Raums zu finden. Weil jeder Raum hat natürlich aufgrund der Wellenlängen, die wir im Allgemeinen im Audiobereich haben, also 34 Hertz sind zum Beispiel 10 Meter, da haben wir irgendwelche Resonanzen im Wohnraum und die verhindern eine gute Basswiedergabe, weil es einfach anfängt zu dröhnen. Und dann sagen die einen Leute, dann kaufe ich einen kleinen Regallautsprecher, ja, kann man machen, aber dann hat man gar keinen Bass, was natürlich auch blöd ist. Ne? Ich hätte ja schon gerne mal unten so ein bisschen so Kribbeln im Bauch, ne? Wenn so die große Pauke im Orchester da, das ist schon beeindruckend, muss sein. Ne?
Ja.
Und deswegen ist es besser, wenn packt das wirklich das Problem bei der Wurzel, also man behebt die Ursache und nicht die Symptome. Wenn ich jetzt zum Beispiel habe, 64 Hertz, ja, das merke ich, ich lege jetzt unsere CD ein und plötzlich bei 64 Hertz dröhnt es. Da kann ich den alten Lautsprecher ja nehmen, da dröhnt es ja auch, das ist ja eine Sache des Raums. Dann rufe ich beim Herrn Specht oder beim Herrn Gauder oder beim Mitarbeiter von Gauder Akustik an und sage, ich habe gerade eben eine Bestellung gemacht oder mache es mit dem Händler zusammen. Ich brauche einen Spezialfilter mit 64 Hertz oder Track 17 dröhnt bei mir zum Beispiel, sowas. Ne? Ja, und dann ruft ihr mich an und dann bestellt ihr das und dann kriegt dieser Lautsprecher, also eine Kapelle oder eine Berliner oder eine Dark, bekommt einen Filter eingebaut, das genau diese 64 Hertz rausfiltert. Und damit das Dröhnen wegnimmt. Und sogar so, wie machen wir das, dass wir hinten das Filter mit der Steckbrücke aktivieren und deaktivieren können. Das heißt, der Kunde kann sofort testen. Hm. Er zieht die Steckbrücke raus, dann dröhnt es. Dann schiebt er sie rein und dann muss der Aha-Effekt kommen.
Ja.
Und das mache ich, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Und ich habe noch keine einzige Reklamation bekommen, wo die Leute gesagt haben, das tut nicht, sondern ich kriege das wirklich hin und ich wüsste auch keine andere Firma, Volker, auf der Welt, die das bietet. Welche Firma?
Nein, ich glaube vor allen Dingen auch das Entscheidende ist, dass du ja wirklich ganz, ganz, ganz schmalbandig nur diese Frequenz rausfilterst.
Ja. Ja, ja,
das ist ja ein nicht ganz unentscheidender Punkt, weil diese Raummoden sind extrem schmalbandig.
Ah, paar Hertz.
Das bedeutet, 64 Hertz ist so eine typische Dröhnfrequenz, die aus dem Höhenbreiten-Längenverhältnis von einem normalen Wohnraum, den wir hier in Europa oft haben, herausrührt. Aber du hast das bei 68 Hertz zum Beispiel, hast du es kaum noch. Und da hilft dir natürlich auch ein normaler Equalizer, selbst wenn er parametrisch ist, mit einer großen Güte, der natürlich elektrisch wieder auch noch was anderes verändert, das hilft doch sowieso nichts. Und wie der Roland richtig gesagt hast, du packst dieses Übel wirklich an der Wurzel, filterst diese Frequenz raus, aber keine andere.
Dir geht keine Information verloren.
So. Ja, ganz klar, genau. Unsere Lautsprecher haben eine Pegelung, wenn du jetzt eine Capello anschaust, zum Beispiel Capello 80, Capello 100, hast du eine komplette Pegelung vom Tieftonbereich, da ist das Dröhnen schon auch weg, beziehungsweise aber leiser.
Ja, genau.
Aber alles andere eben auch.
Ja, genau, es geht alles leiser.
So, und wenn du die Tools jetzt zum Beispiel nimmst, mal bei einer Capello, Anti-Dröhnfilter, Basspegelung und dann zusätzlich noch die Möglichkeit, über Bass-Extension zu arbeiten, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, also weit über 95%, dass du diesen Lautsprecher zum Klingen bringst in dem Raum XYZ. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, der Lautsprecher soll eben letztendlich beim Endkonsumenten an seinem Wunschplatz so gut wie möglich klingen. Weil fast jeder Kunde sagt am Telefon, die landen ja fast alle bei mir, wenn die Endkonsumenten anrufen und sich fürs Produkt interessieren. Im zweiten oder dritten Satz fällt immer der gleiche Satz, Zitat, ach, wissen Sie, Herr Specht, ich habe keinen guten Raum. Ich sage dann immer, ja, wer hat ihn denn?
Ja, ja, genau.
Man muss aber nicht dazu sagen, die Leute kriegen das meistens alleine gar nicht hin. Es ist dann doch zu kompliziert für die Leute, Bass-Extension, Bass-Pegelung und Dröhnfilter rauszufinden, dafür einzustellen. Ja, und dafür brauchen wir eben nur die Händler. Ja, na, Peter, das ist wirklich
natürlich
so. Ganz klipp und klar, ohne euch könnten wir das nie leisten. Ich kann nicht jeden Tag nach Hamburg oder Berlin oder Düsseldorf fahren, um das einzustellen. Sondern da brauchen wir unsere Fachhändler, die da eben hingehen mit der Bass-Extension-Kiste und das blaue, das grüne Modul rausziehen, die Dröhnfrequenz rausfinden. Aber natürlich das Rausfinden des optimalen Lautsprecherortes, das geht über das sogenannte Reziprozitätstheorem. Ich vertausche die Quelle und,
ach so, die Nummer.
Und den Empfänger.
Der klassische Subwoofer-Trick. Ne?
Ja, der klassische, ja, egal wie du es nennst, aber in der Physik macht man sowas relativ häufig, dass man zwei Sachen vertauscht und dann muss das gleiche Ergebnis rauskommen. Und deswegen, der Kunde hat meistens kein 8 Meter langes Kabel und kann die Box dann nicht auf das Sofa draufstellen. Ne? Und genau das muss man aber machen.
Ja.
Und dann eben mit dem Kunden zusammen abschreiten des Raumes. Vor allem ist eins so, wenn man dann beim Kunden mal durch den Raum durchläuft, während diese Frequenzen da laufen, da hat der Kunde plötzlich ein total tolles Gefühl über die Akustik seines Raumes.
Ja.
Plötzlich wissen die Leute, wie ihr Raum klingt, wie der akustisch arbeitet. Und dass es Stellen gibt, wo überhaupt kein Bass ist, und dann läuft ein Meter weiter und dann bringt sich der Bass hier um.
Ja.
Und das ist sehr, sehr erstaunlich für viele Leute. Und das hat viele Leute eben dazu bewogen, auch mal drüber nachzudenken, ob die Raumakustik nicht doch vielleicht etwas zu stiefmütterlich behandelt worden ist.
Natürlich ist die, ganz klar. Also
gut, aber unterm Strich ist es ein Wohnzimmer, in der Regel, ne, da wo die Lautsprecher hinkommen. Und das,
ich sag dir eins,
gibt's noch,
wenn mein Wohnzimmer so hallig wäre wie 90% des von meinen Kunden, würde ich jeden Abend durchdrehen.
Das ist richtig.
Ich war vor einem halben Jahr zum Beispiel mal ein Kunde, der bei uns im Ort wohnt, hat sie mir gesagt, ja, er hat jetzt eine RT7 gekauft beim Händler und hat aber kein Glück, es dröhnt nur und es klingt nicht und so weiter. Er hat gesagt, ich komme bei Ihnen vorbei, ist ja bloß 2 Minuten von uns weg. Ja, und das war klar, das war eine Hallbude. Da war kein Teppich drin, da waren keine Tapete drin, da war kein Vorhang drin, kein Bücherregal, kein nichts. Akustische Hölle. Ja. Und dann hatten wir zwei Kinder, die da rumgesprungen sind. Dass der Mann abends überhaupt noch heimgeht, wundert mich ja. Ne? Er sagte zu mir, damals, als ich in meiner Studentenbude war, wo alles so gekruscht lag und die Bücher kreuz und quer und das Bett drin,
da hat es geklungen. Ne?
Ganz toll hat es geklungen. Da hatte ich eine ganz billige Anlage, hat aber ganz fantastisch geklungen. Jetzt habe ich eine Anlage für fast 100.000 Euro und ich traue mich kaum, sie einzuschalten, weil das klingt so schlecht. Und ja, klar. Und damit aber das Problem wurde da eben nicht an der Wurzel gepackt, sondern man hat eben nur ein neues Lautsprecherkabel gekauft oder irgend so ein Quatsch. Ne? Ja, ja, klar. Aber ja, man muss natürlich dazu sagen, da hat der Händler sicherlich nicht unbedingt ein glückliches Händchen gehabt, aber der hat dem Mann einfach nur Geld abgeknüpft. Und das mag ich nicht unbedingt. Also,
nee, muss nachher schon klingen. Aber deswegen gibt es ja oft die Situation, dass wir Probestellungen machen und das bieten wir ja aktiv auch an. Ja. Ich meine, das ist natürlich schon ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja,
aber eins muss ich noch ganz kurz sagen, Peter. Für mich war das dann wieder so, als ich da rausgegangen bin, habe ich gedacht, mein Gott, wie hält es der Mann überhaupt aus, in so einem Wohnzimmer zu leben?
Ja, vom Geräuschpegel, ne?
Das hat überhaupt kein Cosiness, keine Behaglichkeit, nichts. Man fühlt sich wie auf einem Präsentierteller, wie in einer Bahnhofshalle, wo dauernd Zugdurchsagen kommen. Wer will denn in sowas wohnen? Ja. Da fühlt man sich doch herrlich unwohl.
Aber das merkst du ja witzigerweise schon direkt, wenn du reingehst. Das hast du ja leider oft. Wobei ich auch glaube, dass dieser Trend so ein bisschen verschwindet. Es geht wieder ins Wohnliche. Aber es war ja lange Zeit dieser Sichtbeton-Charakter. Ja. Und natürlich merkst du alleine schon beim Reden durch den Raum, wenn du mit dir sprichst, also laut mal sprichst in einem Raum und gehst mal ein paar Meter, dann weißt du ja schon, kann kritisch werden.
Ein ganz entscheidender Punkt. Ganz entscheidender Punkt. Wir denken natürlich in erster Linie an Musikwiedergabe, weil es unser Daily Business ist und weil uns das interessiert. Es geht aber eigentlich, der Roland hat gerade das englische Wort Cosiness benutzt. Ja, es geht einfach um Behaglichkeit im Raum. Ich denke da auch oft an Speiselokale, wo teuerste, mit Liebe angerichtete Speisen serviert werden. Und es klingt wie in der Bahnhofshalle. Ja, wer soll denn da danach, wenn er fertig ist mit Essen, noch eine anständige Flasche Wein bestellen?
Beim Bekannten, da sind wir zum Geburtstag 10 Leute an einem Tisch. Irgendwann ist der Geräuschpegel so extrem laut, dass man sich nur noch mit dem Gegenüber unterhalten kann, das Schreien. Da kommt eben dieser Party-Effekt zustande. Die Leute, jeder wird lauter, um eben den anderen zu übertönen. Nee, und dann hat man so viel Reflexion und indirekt Hall, dass sich das aufschaukelt bis zum geht nicht mehr und dann nach einer Stunde ist man nervlich völlig am Ende.
Das ist anstrengend, genau.
Ja, ist anstrengend.
Das ist sehr anstrengend.
Ja, man muss sich immer überlegen, warum haben zum Beispiel die Engländer früher immer diesen Club gehabt, wo die Männer hingegangen sind? Weil sie daheim in ihrem Schloss war so hallig und so ungemütlich, da haben die es gar nicht ausgehalten. Ja. Aber in ihrem Club mit den vielen Vorhängen, Teppichen, Plüschsofas, Sesseln,
viele Leute.
Büchern. Und da war es ruhig. Da hat man endlich mal entspannen können. Und jeder, der das nicht glaubt, der soll bitte mal so einen Ohrensessel kaufen, wie es beim ZDF in Orange ja gibt. Ne? Also ein Ding kostet ungefähr 700, 800 Euro. Aber das lohnt sich, einmal da reinzusitzen für 10 Sekunden. Und dann werden die meisten Leute geheilt sein und sagen, jetzt weiß ich endlich, wovon der Herr Gauder redet.
Diese Ruhe, ne?
Diese Ruhe.
Aber ich würde sagen, wir machen nochmal ein gesondertes Thema zur Raumakustik, weil wir haben ja auch einen sehr fähigen Mitarbeiter oder Kollegen, den wir kennen, Raul Ulrich, mit dem wir auch aber zumal zusammenarbeiten, wo wir auch mal zu Leuten fahren können, wo wir es mal ansehen können. Also das wäre nochmal ein gesondertes Thema, weil natürlich ist es de facto so, unsere ganzen analogen Filter oder auch Einmessverfahren hören an der Stelle Nachhall im Raum einfach auf. Da machen wir nicht mehr viel, da müssen wir irgendwie anders ran. Da kann der Lautsprecherhersteller jetzt wenig für. Das muss man ja mal.
Danke.
Das muss man einfach mal so setzen lassen.
Ja, ich habe da ein Video gemacht, digitale Raumkorrektur, in Anführungszeichen, weil die gibt es natürlich nicht. Es gibt keine digitale Raumkorrektur und jeder, der das behauptet, macht einen grundsätzlichen Fehler. Auch dieses nach dem Motto, ich kaufe mir so einen digitalen Prozessor, dann brauche ich keine Raumakustik machen. Das sind natürlich grundlegende Fehler. Ich muss die ganze Musik durch dieses Gerät durchschleusen, dann wird irgendwas damit gerechnet. Ja. Hinterher kommt keine Dynamik mehr raus, die Musik ist völlig verunstaltet. Hatten wir erst gestern ein E-Mail von einem Kunden aus Berlin, der ein Studio hat und der hat gesagt, mit diesen ganzen Prozessoren, da macht er die Musik tot. Die ist tot hinterher.
Ja, das haben wir schon ein paar Mal jetzt erlebt.
Ja, und wenn man das akustisch richtig macht, dann lebt die ganze Geschichte. Ne? Und da könnte er viel besser abmischen, hat er immer geschrieben damit. Ne? Ja, genau. Und deswegen diese digitalen Raumprozessoren oder digitalen Soundprozessoren, die machen alles, nur keine Raumkorrektur. Natürlich habe ich immer noch die Reflexion und den Nachhall, auch wenn ich so ein Gerät habe. Es klingt halt irgendwie anders, nur dann wird die ganze Dynamik rausgefiltert und wird gejittert und sonstige Sachen. Ne? Deswegen, man sollte immer dran denken, alles, was ich in der analogen Welt mache, das bleibt in der analogen Welt so, dass ich das als musikalisch empfinde. Wenn ich aber einen digitalen Prozessor dazwischen schalte, muss ich arg damit aufpassen, was das Ding richtig, was es veranstaltet. Ne? Und dass nicht der ganze Klang und die Musik auf der Strecke bleibt.
Ja, lasst uns mal zu analogen Tuning bei analogen Tuning bleiben, weil ihr macht ja seit ein paar Monaten ganz groß auch in Kabeln. Also wir machen sehr, sehr viel Kabel mit euch momentan. Unter dem Label Clearwater. Und ich finde, für ein quasi ja, ist ein Debüt für mich zumindest, was ihr jetzt da so bringt, ist das ein wahnsinnig cooles Kabel, wo ja einfach auch viel Know-how reinfließt, geflossen sein muss. Also die ganzen Diskussionen immer, hört man die Kabel, hört man sie nicht und blau und blub. Und dann erleben wir ja trotzdem alltäglich immer wieder, dass wir Kabel ausleihen. Und ich wehre mich immer dagegen zu sagen, dass die, also anzunehmen oder zu akzeptieren, dass die Leute 3.000 Euro für ein Lautsprecherkabel ausgeben wollen, sondern sie nehmen es mit, mehrere in derselben Preislage oder in unterschiedlichen, und sie kommen zu einem Ergebnis. Und allein, dass es ein Ergebnis gibt, würde ja ausschließen, dass wir keinen Unterschied hören. Außer es geht dann doch nur um Geld. Sondern es ist ja nun mal de facto so, dass es wahrnehmbar ist.
Ja, man muss immer dazu sagen, das Ohr ist unglaublich empfindlich. Also ich sollte das vielleicht jetzt gerade nochmal bringen, den Vergleich. Wenn das Auge so empfindlich wäre wie das Ohr, dann könnte man von der Erde aus eine Zeitung lesen, die auf dem Mond liegt und mit einer Kerze beleuchtet wird. So empfindlich ist das Ohr. Und das nicht nur auf eine Oktave wie das Auge, sondern auf 10 Oktaven. Und deswegen müssen wir ganz, ganz arg aufpassen, wenn wir irgendwelche Klangveränderungen herbeiführen durch irgendwas in irgendeinem Glied in der Kette. Das Ohr hört das. Manchmal gar nicht so bewusst, so schnell, so innerhalb von 2-3 Sekunden, sondern manchmal so ein bisschen, ja, aber irgendwas stimmt nicht. Und dann nach 2-3 Minuten wird man unruhig. Und man kann es gar nicht so richtig benennen. Das ist leider auch bei mir oft, das wird gesagt, ich kann es jetzt gar nicht richtig benennen, aber ich merke, es stimmt irgendwas nicht. Bei den Kabeln ist natürlich so, oftmals wird natürlich diese Effekte, die ein Kabel erzeugt, werden überbewertet oder zu stark dargestellt. Aber zunächst mal ist natürlich so, jeder physikalische Effekt, den es gibt und der benannt werden kann, den benenne ich einfach. Und ob die Leute dann das als besonders wichtig oder eklatant ansehen, das ist eine andere Frage. Nur eins ist klar im HiFi, wenn ich mal eine gute Anlage gehört habe, dann wieder Abstriche davon zu machen. Das geht nicht.
Der Schritt zurück ist schwer.
Das ist zurück ist im Hi-Fi unmöglich. Ja. Ja. Also wenn man mal einen Porsche gefahren hat, dann...
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht nur im Hi-Fi unmöglich.
Aber ja, aber dann würde ich mich noch eher anfreunden können, wenn ich dann ein anderes Auto fahre. Aber
der Blickweise.
Aber beim Hi-Fi ist es wirklich so, ich kenne niemanden, der mal eine gute Anlage gehabt hat, der dann zurückgeschraubt hat und gesagt hat, ach, ja, das reicht mir. Nee, das in ganz innen drin ist, da sitzt der Stachel ganz tief und man will das wieder haben. Und manchmal ist es natürlich so, da hat man irgendwelche äußeren Begrenzungen bezüglich Geld oder Familie oder sonst irgendwas. Aber irgendwann mal kommt der Wunsch wieder ganz stark auf. Ne? Und dann will man nicht das zweitklassige Kabel haben, das drittklassige. Und sobald man Unterschied hört, ja, dann kann man auch Geld dafür ausgeben.
Dann kann man sich, dann erklärt man es sich.
Ja, aber wenn man sagt, ich höre keinen Unterschied, ja, dann lassen.
Genau, dann ist dein Geld gespart. Gar keine Frage.
Genau, ne?
Meine Herangehensweise beim Kabel aus unserem Hause ist natürlich wie die Herangehensweise beim Lautsprecher auch. Das sind einfach rein physikalische Ansätze, die der Herr Doktor mit Sicherheit besser erklären kann als ich. Wir wollen aber jetzt nicht den zeitlichen Rahmen sprengen. Es war natürlich auch, da brauchen wir auch nicht drum herum reden, über die vielen Jahre immer mal wieder auch so, dass wir immer wieder vom Endkonsumenten gefragt worden sind, ich habe Lautsprecher XYZ aus eurem Hause und habe Verstärker ABC, was soll ich denn da für ein Kabel reinstecken? Und dann haben wir natürlich uns irgendwann überlegt, ja, warum beantworten wir die Frage eigentlich nicht mit unserem Kabel, wo wir denn auch so unterwegs sind, dass wir in Innenverkabelung, je nach Modell natürlich abhängig, aber auch unsere eigenen Kabel einsetzen. Und da war der Weg dann natürlich relativ einfach zu sagen, naja, dann lass uns doch eine Kabelserie anbieten. Was natürlich auch dann, denke ich, von außen relativ klar durchschaubar ist, wenn ich von der Grundkonstruktion das Kabel, was ich innen drin habe, auch außen habe, dann kann das ja nicht schlecht sein.
Nee. Ja, das funktioniert sogar sehr gut, weil mir hat auch immer, wenn man von einem Widerstand zum anderen geht, elektrisch als in der Impedanz, dann habe ich eine Fehlanpassung, ne? Das wissen wir sehr stark im Hive, deswegen also auch so Abschlüsse von bei Hochfrequenz etc. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Kabel innen drin eine gewisse Zeitkonstante hat, dann sollte das Kabel außerhalb die gleiche Zeitkonstante haben. Zeitkonstante kann man beim Kabel ausrechnen als die Induktivität geteilt durch den ohmschen Widerstand. Und ich habe da ja ein Video drüber gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Die Zeitkonstante sollte natürlich möglichst klein sein, weil Zeitkonstante bedeutet, ich integriere den Impuls und mache damit aus dem Impuls ein Integral eben. Und je größer das Integral wird, desto größer ist die Fläche drunter und desto verschmierter ist der Impuls. Ich will natürlich eine niedrige Zeitkonstante haben, damit ich hohe Auflösung fahren kann. Wenn jetzt also die Zeitkonstante schon zu hoch ist, ja, dann habe ich schon ein großes Problem. Dann kann ich keine Impulse mehr wiedergeben. Ganz abgesehen davon, dass ein hochinduktives Kabel natürlich dann andere Effekte hat als ein hochkapazitives und eben schon mal bremst oben. Die hochinduktives schneidet mir einfach die Höhen ab, ganz klipp und klar und so weiter. Und dieses L durch R, Induktivität geteilt durch ohmschen Widerstand, das führt zu verschiedenen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel der ohmsche Widerstand, wenn der null wäre, also wenn ich das ein ganz, ganz dickes Kabel hätte, dann wäre die Zeitkonstante sehr hoch. Weil der ohmsche Widerstand ja unten im Nenner steht. Ne? Ich darf also gar nicht ein zu dickes Kabel nehmen. Klar, wenn es zu dünn ist, habe ich einen Verlust im Dämpfungsfaktor. Das ist auch nicht so gut. Jetzt muss aber die Induktivität möglichst gering sein. Ja, wie kriege ich denn das hin, dass ich eine Induktivität gering mache? Naja, ich mache Plus und Minus und verdrille das. Dann löschen sich die Magnetfelder aus und die Induktivität geht runter. Wenn ich das jetzt nur mit Plus und Minus mache, sondern mit 8 mal Plus und 8 mal Minus, dann wird es natürlich noch viel feiner.
Klar.
Also daraus, aus dieser kleinen Schlussfolgerung kann man schon ganz klar sagen, so und so muss ein Kabel aufgebaut werden.
Die lasst ihr in Deutschland wickeln, also richtig. Also ihr konfektioniert die und es gibt Wickelmaschinen.
Wir lassen die, Siemens, das ist eine Siemens-Wickelmaschine. Ja. Auf der Siemens-Wickelmaschine lassen wir uns dieses Kabel machen.
Ja.
Und die Fertigung, also 2x3 Meter mit Bananenstecker, sonst irgendwas und die verschiedenen Kabeltypen, die wir haben ja Atmosphere Balance, Core, Double Core und Essence, die machen wir alle selber von Hand. Krass. Wir haben extra 2 Leute eingestellt, die hier von Hand jeden Tag unsere Kabel konfektionieren. Und irgendwo bin ich auch stolz drauf, dass wir auch in Deutschland noch Handarbeit haben. Wir bestücken unsere Platinen selber. Wir löten alles selber. Wir montieren alles selber. Wir haben eine eigene Schreinerei. Wir haben eine Lackiererei, Fräserei und. Also wir sind ein wirklicher, so ein typischer schwäbischer Handwerksbetrieb fast schon. Aber natürlich, ich bin nicht aus dem Schreinerhandwerk gekommen, sondern ich bin Physiker gewesen und wollte immer schon Lautsprecher bauen und habe mir die Schreinereien alles aufgebaut zusammen mit meinen Leuten. Ne? Und deswegen ist alles ganz, ganz zielgerichtet bei uns eingerichtet.
Aber das ist eine schöne Überleitung, weil das war genauso ein Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Was uns auffällt, wir rufen bei euch an, wir brauchen was, dann ist das in der Regel sofort verfügbar. Und ich glaube, das ist doch mit Sicherheit so ein Punkt, made in Germany, es ist alles in einer Hand, es kommt alles aus einem Guss. Und bei anderen Herstellern haben wir das wie häufig, dass wir wirklich Monate warten müssen, bis eine Lieferung dann erfolgt. Sehe ich jetzt gerade bei der eingeführten Capello-Serie. Also das geht echt zügig. Jetzt, wo sie da ist, klar, davor ist immer was anderes. Aber wenn sie da ist, dann ist sie auch da, dann ist sie auch abrufbar. Habt ihr denn keine Probleme mit Rohstoffversorgung oder sonst irgendwas?
Naja, keine Probleme. Es ist schön, dass ihr das so empfindet. Das ist sicherlich auch part of the game für uns. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht heraus, sondern schlicht und ergreifend natürlich aus mehr oder weniger jedem Blickwinkel ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich will jetzt nicht zu poetisch werden und nicht zu weit ausholen. Die Welt ist natürlich heutzutage groß vernetzt und vielschichtig an Stellen, wo man es gar nicht sieht. Was für uns wichtig ist, Renningen darf man sich so vorstellen, wir haben auf der einen Seite nicht weit weg Porsche. Wir haben auf der anderen Seite von der Autobahn beziehungsweise in die andere Himmelsrichtung geschaut, nicht weit weg Mercedes. Und das bringt, und Bosch ist da auch noch so eine ganz unbedeutende Firma.
Ja, ganz klein.
Und das bringt, diese drei großen Firmen bringen natürlich einen großen Schatz an Zulieferbetrieben, die eine große Fertigungsqualität, die großes Know-how haben. Und für uns war es und ist es schon immer wichtig gewesen, nicht auf den letzten Heller zu schauen. Ja, wir sind kein karitatives Unternehmen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Aber wir haben immer schon drauf geschaut, denn in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je. Das, was du irgendwo so nah wie möglich herstellen kannst, nimmst maximal aus 10 bis 15 Kilometern. Und das, was du im Haus machen kannst, mach es möglichst im Hause. Und das fällt uns im Moment gerade natürlich positiv auf die Füße, weil ich glaube, jeder, der so ein bisschen ab und zu mal eine Zeitung anschaut oder eine Tagesschau sieht oder irgendeine Radiomeldung bekommt, was in der Welt so abgeht, da ist es natürlich von großem Vorteil, wenn du nicht auf Supplier, die aus Asien, Übersee, egal wo auch immer sind. Und das ermöglicht im Prinzip diese relativ kurzfristigen Dinge, obwohl wir, ja besonders bei den großen Dingen, Berliner und Tag, eine große Individualisierung haben. Das heißt, jeder Lautsprecher entsteht da wirklich nach einer individuellen Vorgabe, so wie es der Kunde haben will. Und trotzdem sind diese Wartezeiten, es wurde ja hier gesagt, danke fürs Kompliment, erstaunlich klein.
Leute, sollen wir zum Song kommen?
Ja, es ist so kurzweilig, ne? Ja. Ich habe ein bisschen die Zeit verloren. Ich weiß nicht, wie lange schon fortgeschritten ist, aber du hast recht, gefühlt könnten wir zum Ende und dementsprechend
unsere Tradition walten.
Ja, komm. Ich würde sagen, die Gäste lassen wir da den Vorrang. Fangt ruhig mal an.
Volker, fang du an, komm.
Weisheit vor, was soll ich jetzt sagen? Gut, alles, was ich jetzt sage, ist falsch. Ist falsch.
Ja, also letzte Woche oder vor 3 Tagen ist Christine McVie gestorben. Und Musikerin, die ich sehr bewundert habe, schon in den 60ern. Damals hieß sie noch Christine Perfect. Die ist wirklich so.
Und toller Name. Wie hätte es auch mein Name gegeben?
Ihre Eltern waren schon Musiker und die war damals, ich weiß es noch, 1966 in der Bravo, stand drin, Christine Perfect, das neue große Multitalent aus Großbritannien. Damals haben wir alle noch Bravo gelesen. Und weil das die einzige Musikzeitschrift war. Ja. Und wer war denn Christine Perfect? Ne? Und die hat bei Chicken Shack gespielt am Anfang, bevor sie zu Fleetwood Mac gegangen ist und bevor sie den John McVie, den Bassisten von Fleetwood Mac, geheiratet hat. Da war die bei Chicken Shack. Und die war jetzt nicht gerade unbedingt die hübscheste, aber das war damals auch in den 60er Jahren eine Frau in der Band dabei. War selten. Das war wirklich selten. Ne? Und da ist einem schon aufgefallen. Und die hat auch Lieder geschrieben. Und zum Beispiel das I Rather Go Blind von Chicken Shack, sollte man sich mal anhören, hat sie selber gesungen. Aber der größte Hit eigentlich von Chicken Shack war damals 1970 Poor Boy. Und das war die letzte Platte, die sie mit denen zusammen gemacht hat, bevor sie zu Fleetwood Mac gegangen ist. Okay. Ne? Und ja, ich habe dieses Lied auch erst jetzt vor 3 Tagen wieder angehört, davor 20 Jahre nicht mehr. Aber ich habe mich damals noch erinnert, wir haben damals ja eine Disco-Gruppe gehabt und haben im Jugendhaus Musik gespielt und Poor Boy lief eigentlich jeden Abend, weil das einfach so ein geiles Stück ist. Deswegen, die Leute kennen es bestimmt nicht.
Okay.
Das ist auch nicht Poor Boy von den Lords. Nein, 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 das ist Poor Boy von Chicken Shack mit Christine Perfect an der Orgel und hört euch mal Poor Boy an.
Kommt in die Shownotes, ja, dann können wir das lesen. Und dann, ja, genau, auf jeden Fall. Volker.
Ja, um dem Roland da irgendwie in Anführungsstrichen nachzueifern, was für uns immer sehr, sehr wichtig ist, wenn wir Musikvorführungen machen, dass wir den Leuten so ein bisschen näher bringen, so nach dem Motto, achtet mal auf die Texte. Und so manches Liedchen, was so ein bisschen so als nicht besonders tiefgründiges Popsong daherkommt, wenn man sich da manchmal so die Mühe macht, ein bisschen reinzuschauen, ein bisschen reinzulesen, was da gesagt wird, dann ist das manchmal reine Poesie. Der Song, um den es bei mir geht, das ist jetzt kein Popsong im klassischen Sinn. Und zwar, ich meine das Stück The Stranger von Billy Joel.
Geil.
ihr wisst, worum es geht. Bei Roland weiß ich es.
Thumbs up.
Bei euch weiß ich es nicht, bei euch beiden, ob ihr wisst, worum es geht. The Stranger ist in meiner Beziehung, hat dieser Song einen unglaublich wichtigen Hintergrund. Der Stranger ist das, was wir in uns tragen. Es ist der Fremde und der darf in der Beziehung nie zu groß werden. Jeder weiß oder jeder kann sich vorstellen, was es zum Beispiel bedeutet. Du lebst seit 20, 25, 30 Jahren mit deinem Partner zusammen. Nach meinem althergebrachten Weltbild ist das eine Frau. Aber es nimmt keinen Anspruch auf Richtigkeit. funktioniert wahrscheinlich andersrum auch. Und auf einmal entwickelt dieser Mensch ein Gesicht und hat irgendwelche Wesenszüge, die dir völlig vor die Birne hauen und du denkst, wer ist denn das eigentlich? Und das passiert immer genau in dem Moment, wenn der andere einen großen Stranger in sich selber aufgebaut hat, den er dem anderen nicht zeigt. Also die Message ist, deswegen sage ich, in meiner Beziehung ist das wichtig, weil in meiner Beziehung soll es keinen Stranger geben. Teile so viel wie möglich, 99,9% mit dem, was dich bewegt, was dich ausmacht, wovon du träumst, wovor du Angst hast und so weiter mit deinem Partner, und es wird dir deutlich besser gehen. Mhm. Und dieser Song, der Stranger, achtet mal drauf, beziehungsweise lest auch wirklich mal den Text. Es ist unglaublich sinnvoll, es ist unglaublich weise, es ist unglaublich poetisch. Und ich muss da aufpassen, dass ich kein Pipi in die Augen kriege, wenn ich über diesen Song rede. Weil
Then I came home to a woman that I could not recognize. When I pressed her for a reason, she refused to even answer. It was then I felt a stranger pip me right between the eyes.
Exakt, genau. It was then I felt a stranger
pip me right. Mein Gott, Leute.
Ich glaube, wir beenden das Ganze hier.
Ohne Song.
Genau, wir hören auf den Song.
Vielen Dank für deine schönen Worte. Also in Bielefeld hat man vor 3 Wochen eine Show, und da habe ich samstagabends von 6 bis 7:30 eine Show gemacht, wo ich, die hatte ich getauft, wie hieß das, Pop, Poesie und Rock'n'Roll.
Ja.
Da habe ich eben Lieder von den Kinks gespielt und übersetzt, wo keiner wusste, um was es da eigentlich überhaupt geht und wie poetisch und wie tiefgründig diese Lieder sind. Unfassbar gute Lieder, und das habe ich 1,5 Stunden lang den Leuten vorgetragen. Ja, hinterher haben die alle gesagt, sie sehen die Kinks mit völlig neuen Augen. Ne? Und das sollte man immer wieder mal tun.
Ich halte mich ganz kurz.
Puh, bitte.
Ganz kurz. Ich hab, dabei habe ich Moby mit dem Song Heroes, das ist bei Deutsche Grammophon erschienen. Und habe ich die Tage einfach gehört. Sehr, super sehr, zart, sehr fängt schön. Super zärtlich an. Eine Frauenstimme direkt am Anfang. Wenn man es High Fidel ausdrückt, dann ist es so, dass sie super plastisch in der Mitte agiert. Also es ist super rausgeschält. Und leichter ist jetzt klanglich gesehen das Ding, dass du merkst, dass so ein leichter Schimmer drauf ist, und es ist halt, gibt jetzt Speaker und Anlagen, ne? Da merkst du so ein S, ne? So dieses Schimmerige von Digitalton, mehr oder weniger. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich die Tage mit dem Kunden gehört.
Toller Song, ja. Den kenne ich tatsächlich. Ja, ich habe es mir einfach gemacht, ich habe einen Song ohne Text.
Also ja.
heute mal was Elektro, und zwar von Felix Lavand. Miss Teardrop ist auf dem Album Dark Days Exit. Wenn man das Album aufmacht, es hat ein bisschen unheimliches Cover, da ist so ein Totenschädel drauf, der tanzt. Vielleicht, ne, der eine oder andere würde wegklicken, aber es ist ein geiles Album, vor allem hochwertig aufgenommen oder produziert und sehr gute Kanaltrennung. Also das ist was man auf einer Dark oder sowas richtig auf maximalen Anschlag fahren kann. das kommt richtig gut. Also von daher jetzt mal von mir ein Elektro-Titel ohne tiefgründige Lyrics. Vollgabe.
Dann bleibt zum Ende noch zu sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Hat tierisch Spaß gemacht. Unheimlich viel Information
uns
gesammelt
auch.
Heute.
Vielen Dank.
Freut uns auch. Ne? Ich will nochmal darauf hinweisen, Roland, du und ich, wir haben vorhin das Video noch gemacht zu der Capello-Serie, der aktuellen, der neuen Capello-Serie. Also alles zu sehen auf dem YouTube-Channel. Genau wie seit letzter Woche auch mit Konradin Amf von T&A.
Genau.
Wir haben jetzt diesen Podcast, der ja wöchentlich entsteht, auch auf YouTube oben. Also als Videopodcast könnt ihr euch den jetzt nicht nur anhören, sondern eben auch ansehen. Ja, und dann bleibt eigentlich noch
zur Not kommt ihr live vorbei und könnt die ganzen Sachen einfach hier in Koblenz begutachten.
Wer Sinn der Sache, genau. Ja. Leute, viel Spaß beim Musik hören und ciao, ciao.
Und euch eine gute Heimfahrt.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Macht's gut.